Heute zu Gast Niklas und Sebastian Gebauer, die Familie hinter dem Unternehmen Melag. In der ersten Episode habe ich bereits mit den beiden deren Familiengeschichte beleuchtet, deren persönliche Biografien. Und jetzt in der zweiten Episode geht es um Melag, wie Melag in dritte Generation gelangt ist, sozusagen nach dem Krieg, von dem Großvater von Niklas und Sebastian gegründet wurde, wo man ein langsames Wachstum bis zu den Anfang der 70er Jahre gezeigt hatte, mit dann 1 Million D-Mark Umsatz, das heißt 20 Jahre lang Wachstum für 1 Million Umsatz. Dann ging der Vater von Niklas und Sebastian in die Firma rein und verzichtete auf einen großartigen Managerjob, eine großartige Managerkarriere bei VW. Unter anderem sollte er eine Ländergesellschaft leiten, um dann zusammen mit seinem Vater das Unternehmen Melag auf die Bahn, auf der es heute fährt, zu bringen. Es ist eine imposante Familien- und Firmengeschichte mit, und ich greife ein bisschen vor, immer noch 100% Fertigungsanteil in Deutschland, die hier erzählt wird. Ich bin echt stolz, dass die beiden ja sozusagen mich als Plattform ausgewählt haben, um ihre Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, dass viele Zahnärztinnen und Zahnärzte Spaß an dieser Geschichte finden und auch ein bisschen Stolz empfinden auf ein gut gemanagtes, ordentlich forschendes und investierendes deutsches Familienunternehmen. Auf geht's in die Geschichte. Herzlich willkommen zur 13. Staffel des Praxisflüsterer Podcast Dentale Familienunternehmen. Ich interviewe familiengeführte dentale Unternehmen, die mit ihren Produkten und Kundenbeziehungen seit Jahren und teilweise über ein Jahrhundert begeistern. Für jedes Unternehmen nehme ich mir 2 Episoden Zeit. Zunächst wird die Familie hinter dem Unternehmen beleuchtet, ihre Werdegänge und Werte, und dann gehe ich mit dem operativen Management auf das Unternehmen, Produkte, Herausforderungen, Nachfolgeplanung, Wirtschaftskrisen und so weiter ein. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt hier in der 2. Episode mit Niklas und Sebastian Gebauer und heute geht es um das Familienunternehmen Melag, hinter dem sie als Familie stehen. Und im ersten Teil haben wir ja schon die beiden Herren biografiert und jetzt im zweiten Teil, ja, Jungs, gehen wir mal auf Melag ein und da starten wir doch mal mit der Geschichte. Und zwar, womit hat eigentlich alles angefangen?
Ja, erstmal danke, dass wir hier sein können, Christian. Freut uns. Ja, Melag Medizintechnik ist ein Familienunternehmen. Das hatten wir in der ersten Folge auch sehr, sehr breit schon ausgeholt. Aber es hieß nicht immer Melag Medizintechnik, sondern ganz früher, 1951 gegründet, hieß die Firma Gebauer & Co., also so wie unser Familienname. Ist für einen Familiennamen auch ein schöner Name. Aber irgendwann hat man gesagt, naja, wir brauchen irgendwie was, was noch ein bisschen greifbarer ist. Und dann kam eben die Umfirmierung zu Melag. Melag ist eigentlich auch kein Kunstname, sondern hat tatsächlich eine Bedeutung. Das ME steht für Medizin, das LA steht für Labor und das G für Geräte, also Medizin und Laborgeräte. Und ja, das ist doch das, was wir heute noch machen. Also der Bereich Hygiene, Instrumentenaufbereitung ist unsere berufliche Heimat sozusagen. Alles made in Germany, hier mitten in Berlin.
Vielleicht kann man da noch auf die Anfangsjahre eingehen. Wurde ja, wie mein Bruder gesagt hat, 1951 von unserem Großvater Alfred Gebauer gegründet. 1951, wir haben es durch Erzählung, durch Bilder gesehen, Berlin war eine zerstörte Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war sicherlich Materialien allgemein Mangelware und unser Großvater, der sich einfach damit beschäftigt hat, ein Medizinprodukt etwas quasi aufzubauen, hat aus der Not eine Tugend gemacht, indem er eine Brotbüchse genommen hat. Brotbüchsen gab es und er hat diese Brotbüchse genommen, die letztendlich dann das erste Gehäuse seines Heißluftsterilisators war. Sicherlich in der heutigen Zeit kein Gerät, das validierfähig war, aber damals, das war ein Anfang. Aller Anfang ist schwer. Und ich glaube, ist natürlich auch schwer. Es war ein kleines Unternehmen, gerade in den Anfangsjahren. Es gab viel Wettbewerb. Es war nicht so, dass wir der Pionier der Heißluftsterilisatoren waren, sondern wir haben letztendlich eine Technologie, die andere schon hatten. Und er hat sich dann auch mit der Zeit schon damit befasst, mal gegen die ganzen großen Player am Markt zu bestehen, wird schwierig, ob er das Unternehmen veräußern sollte. Das war so in dem Jahr 1970. Damals hatte Melag 1 Million D-Mark an Umsatz. Es war ein kleines Unternehmen, immer noch quasi hier in Tempelhof Schöneberg, aber halt sehr klein. Und Gott sei Dank ist unser Vater dann in die Diskussion mit eingestiegen und hat gesagt, komm, gib mir mal eine Chance, vielleicht können wir aus dem Unternehmen noch etwas entwickeln. Eine Technologie haben wir. Wir haben tolle Mitarbeiter und lass es mich mal versuchen. Und ist quasi in diese Verkaufsgespräche, die eigentlich schon auf der Zielgeraden waren, ja, quasi eingestürzt und hat das gestoppt. War für unseren Vater 1970 ein extremes Risiko, weil er hat in Wolfsburg bei Volkswagen gearbeitet, war da wirklich in einer führenden Position und sollte eigentlich 1971 dann nach Brasilien ziehen, um dort den brasilianischen Markt für Volkswagen zu entwickeln, also zu einer frühen Zeit. Sich dann zu entscheiden, das Risiko einzugehen, Volkswagen das Amt niederzulegen, ins Familienunternehmen zu gehen, war mutig. Aber es hat sich letztendlich für ihn gelohnt. Und er berichtet uns ja immer wieder dann, wie er in den Anfangsjahren zu Tagen der offenen Türen, also richtig mit dem Sterilisator hinten im Gepäck des kleinen PKWs dann vorgefahren ist und viele Fachhandelsunternehmen einfach gesagt haben, sorry, für Melag ist jetzt hier kein Platz. Es gab die etablierten Firmen, wie beispielsweise die Firma Esculap, die viele ja auch kennen. Esculap hatte damals einen Sterilisator, haben sie heute nicht mehr. Aber auch damals, 1971, 72, 73, war es natürlich schwer. Und er hat sich dann entschieden, okay, wir müssen in Innovation investieren, in neue Produkte. Und das hat sich dann halt ausgezahlt. Mit der Zeit wurden wir gelistet bei den Fachhandelspartnern. Ja, und heute, wenn wir heute dastehen, dann ist Melag Weltmarktführer. Wir beschäftigen hier an dem Standort in Berlin 500 Mitarbeiter und sind da echt zufrieden, wie sich das entwickelt hat und sehr dankbar für unseren Vater, dass er quasi den Mut gefasst hat, das Unternehmen in seine Hand zu nehmen.
Oh Mann, ihr habt jetzt so viel erzählt und ich kam gar nicht mehr hinterher, mir die ganzen Notizen zu machen. Also steigen wir mal ganz früh ein. Euer Großvater, wie kam er überhaupt auf die Idee? Also was war jetzt sozusagen der Funke, da eine, ich sag mal so, Nachkriegsbrotbüchse zu nehmen und das in irgendeiner Art und Weise so zu präparieren, dass man da eine Heißluftsterilisation draus bauen konnte?
Also wir sind ja in der Nachkriegszeit, alles ist in Schutt und Asche und er hat geschaut, wo könnte ein Markt sein. Also er war auch kein Ingenieur, sondern er war Kaufmann, hat aber in der Fabrik gearbeitet vorher und sich so ein bisschen technisches Wissen ja angearbeitet und hat dann geschaut, naja, was brauchen wir denn jetzt am dringendsten? Und die medizinische Versorgung lag natürlich auch brach. Also wenn man damals zum Arzt gegangen ist, dann musste man sich das zweimal überlegen, ob man da wirklich jetzt geheilt herauskommt oder sich eigentlich der Zustand verschlimmert, weil man sich eben eine Infektion fängt. Und da hat er dann eben gesagt, Mensch, das wäre eigentlich so eine Marktlücke, wo wir auch irgendwie das was Gutes tun können, das Land voranbringen können und wieder aufbauen können. Und ja, da hat er dann sich gesagt, das wäre eigentlich was, wo man mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Komplexität schon relativ viel schaffen kann.
Wenn man sich da so, also ich habe sehr viel über den Zweiten Weltkrieg gelesen, auch über den Ersten Weltkrieg und dann die meisten, die dann also erstmal hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wenige Männer, die dann, wenn man so will, zurückgekommen sind und dann ging es ums pure Überleben und die meisten haben zum Überleben irgendwie ein bisschen gehandelt, ne? Also irgendwo hingefahren, 80 Kilometer weiter weg, da irgendwas eingesammelt und sind dann sozusagen zum Markt gefahren und haben dann versucht, da irgendwie ihre Arbitrage, also ihren kleinen Handelsgewinn zu machen. Ich finde es faszinierend, dass man auf die Idee kommt, ein Medizingerät zu machen. Ich glaube, es gibt leichtere Brocken zu verdauen. Also jetzt von außen betrachtet, jetzt in gänzlicher Unkenntnis der damaligen Situation, das verstehe ich, dass der Großvater hat, ich unterstelle mal, der hat wahrscheinlich auch, weil er ein junger Mann war, musste er im Kriegsdienst dienen irgendwo?
Nee, er hat nicht im Kriegsdienst gedient. Er hat in einer Tischlerei gearbeitet. Also er hatte eigentlich überhaupt nicht den Background, aber er hatte so ein bisschen so dieses Unternehmertum in sich. Und mit dem hat das dann letztendlich ja auch weit gebracht.
Dann ist er wirklich auf die Suche gegangen. Er ist auch Berliner, vermute ich mal. Ihr sagtet ja schon im Nachkriegs-Berlin, aber auch gebürtiger Berliner sozusagen, ne?
Genau, er war im Norden der Stadt, in Reinickendorf. Also das war dann danach französischer Sektor. Und er ist dann mit unserer Großmutter ja quasi in den Keller gezogen, weil ein französischer Offizier dann quasi das Haus bewohnt hat. Ja, die durften dann aber dort wohnen bleiben immerhin, was ja ganz gut war. Und so konnte er sich dann quasi eine neue Existenz nach den schlimmen Kriegsjahren aufbauen.
Ja, Wahnsinn. Alter, diese Entbehrung muss man sich mal da vorstellen. Sozusagen gibt sein eigenes Haus ab. Man ist ja schon entrechtet, wenn man so will. So würde man das, glaube ich, heute nennen. Und dann sucht man sich auf den Straßen Berlins eine neue Möglichkeit. Aber das ist doch schön, dass er so visionär, dass er so weit gedacht hat, dass er sagte, okay, wir brauchen medizinische Versorgung. Es gibt zwar hier einen Markt, aber ich kann das relativ wahrscheinlich leicht nachbauen, denn kapitalkräftig, um gleich eine Fabrik hinzustellen, um dann veredeltes Produkt erstmal vorzudenken, dazu war er wenig Ingenieur, und das dann zu produzieren, wird wahrscheinlich da auch schwierig gewesen sein. Das heißt, er hat diese sozusagen Brotdosen auch erstmal selbst zurechtgebastelt, vermute ich mal.
Das wissen wir gar nicht so genau. Also ob er die irgendwo beschafft hat oder ob er die selber gebogen hat, ich denke, er hat sie irgendwo beschafft. Aber natürlich war die Komplexität eine ganz andere als heute. Also Dokumentation etc., das hat ja niemanden interessiert damals. Also alles war besser als gar nichts zu tun. Von daher war einfach so eine Brotbüchse mit einem Heizelement schon mal quasi so die erste Evolutionsstufe, die schon mal ein bisschen geholfen hat. Und deswegen konnte man mit relativ kleinen Mitteln schon anfangen.
Dennoch muss man ja sagen, dass es die Langsamkeit des Prozesses und alle, mit denen man heute spricht, von diesen Startups, wir sind in 3 Monaten, sind wir eine Milliarde wert oder so. Hier muss man mal konstatieren, bis 1970 sind nahezu 20 Jahre, wenn ich jetzt das richtig verstand, 51 bis 70, ist man da bei 1 Million D-Mark Umsatz. Ne? Das heißt, 20 Jahre lang Arbeit, um 1 Million Umsatz zu machen. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was für ein steiniger Weg das ist, um überhaupt dahin zu kommen. Ja, 20 Jahre, ne? Diese Langsamkeit nimmt ja heute keiner mehr für sich sozusagen in Kauf, um eine Firma aufzubauen. Es muss ja am liebsten übermorgen soweit sein, dass ich sozusagen übermorgen die verkaufen kann und mit 26 nach Dubai ziehen kann oder so. Aber ich finde diesen Prozess super spannend. Euer Vater, wo hat er studiert und was hat er studiert?
In Kiel und in Wien, Staatswissenschaften, also Volkswirtschaftslehre und Jura. Also ist auch ein bisschen rumgekommen, war auch reisewütig, war auch viel im Ausland. Damals konnte man ja noch richtige Abenteuer machen. Er ist durch Syrien getrampt beispielsweise, wo man sich heute sagen würde, das steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste, aber hat die Welt bereist. Und dann, wie mein Bruder gesagt hat, dann ging es eben in den Volkswagen-Konzern. So eine Art Trainee-Programm hat er da gemacht und ist dann ins Management aufgestiegen. Und ja, dann eben dieser Moment, wo er am Scheideweg stand, wo unser Großvater gesagt hat, also entweder ich verkaufe jetzt oder wir schauen mal, ob wir zusammen das noch ein bisschen weitermachen wollen. Und glücklicherweise hat er sich dann für die Selbstständigkeit entschieden.
Ist er Einzelkind gewesen?
Eine Schwester hatte er noch.
Okay. Ja. Aber für die war das Familienbusiness nichts.
Die ist ja leider sehr, sehr früh verstorben, sodass ja quasi er da dann wenig Berührungspunkte mehr mit ihr hatte, weil sie leider zu früh einfach verstorben ist.
Oh Mensch, das tut mir leid. Aber dann hat sozusagen euer Vater hat sich dann entschieden, ist von Wolfsburg zurückgezogen nach Berlin und hat dann den Verkaufsprozess gestoppt und hat gesagt, so, jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch mit dir, Vater, und dann machen wir es mal zusammen. Sprich, die haben auch noch eine Zeit lang zusammengearbeitet.
Ja, lange, ewig lange. Also auch wir als kleine Kinder haben unseren Großvater ja auch noch ein paar Jahre erlebt. Leider nicht lange, sondern so 5, 6 Jahre. Aber bis vor ein paar Wochen vom Tod war er hier noch bei unserer Buchhalterin, die immer noch unsere Prokuristin und Finanzleiterin ist und hat sich quasi mit ihr die Zahlen angeschaut. Natürlich nicht 8 Stunden am Tag, aber er kam immer noch ins Büro, weil das für ihn einfach so eine Herzensangelegenheit war. Von daher sind die beiden auch einen sehr, sehr langen Weg gemeinsam gegangen.
Wie muss man sich das vorstellen? Einer entwickelte und der andere vertrieb die Dinge? Oder wie ging es sozusagen 1970? Was waren die nächsten Schritte, die dann die beiden zusammengegangen sind?
Ja, unser Vater war mehr das quasi Gesicht nach draußen. Also ich glaube, die meisten Fachberater, Fachhändler so seiner Zeit, die kannten ihn sehr, sehr gut. Er ist viel auf Messen unterwegs gewesen, um einfach erstmal quasi Melag so ins richtige Licht zu bringen. Denn wie gesagt, er hatte damals aus Erzählungen, hat das uns mal wieder gesagt, mit 14 Wettbewerbern zu tun im deutschen Markt. Und das als kleines so ein bisschen David gegen Goliath. Und ich glaube, da muss man genau als Unternehmer dann auch präsent sein, zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen. Und unser Großvater war mehr so im Bereich Finanzen, hat sich viel mit der Buchhaltung beschäftigt. Das war so die Aufgabenteilung. Sie hatten einen guten technischen Leiter, der dann auch mit neuen Innovationen gekommen ist. Beide hatten immer den Ansporn, viel zu investieren. Ich glaube, das war letztendlich das Erfolgsrezept, mehr zu investieren als andere Unternehmen und fokussiert zu bleiben.
Das heißt, auch in der damaligen Zeit, ihr seid sozusagen den Aufbereitungsgeräten treu geblieben oder habt ihr auch mal Ausflüge in andere Gs gemacht, also Melax, habt ihr auch sozusagen in andere medizinische Laborgeräte sozusagen Stichproben mal entnommen und gesagt, okay, könnten wir das auch mal machen?
Also wir hatten das LA in Melag, die Buchstaben, die hatten wir tatsächlich auch im Portfolio, also Laborgeräte. Wir hatten so Inkubatoren beispielsweise, aber das ist ziemlich Commodity. Also da ist jetzt nicht so viel technisches Know-how drin, dass wir gesagt haben, da können wir uns irgendwie differenzieren. Das ist ein attraktiver, großer Markt, sodass wir es dann, ich weiß gar nicht mehr, wann wir aufgehört haben, aber schon bestimmt 20 Jahre oder 15 Jahre haben wir das Geschäft quasi abgeschlossen. Weil wir gesagt haben, Instrumentenaufbereitung ist das, wo wir zu Hause sind. Das ist so ein bisschen auch das Credo von unserem Vater. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und das beherzigen wir auch. Natürlich sagt man sich, Melag ist irgendwie vielen Zahnärztinnen, Zahnärzten ein Begriff. Viele kennen die Firma. Und da hat man natürlich immer mal wieder die Überlegung, Mensch, können wir nicht auch Behandlungseinheiten selber bauen oder andere Produkte mit ins Portfolio aufnehmen oder OEM-Partnerschaften mit anderen Herstellern machen und wir kleben unseren Namen drauf. Aber am Ende des Tages wollen wir eine Sache sehr, sehr gut machen und da Experte drin sein. Nur so können wir erfolgreich sein. Und das ist eben die Hygiene. Das ist unser Lieblingsbereich. Und auch da gibt es noch viel zu tun, wo wir sagen, wir haben noch Wachstumspotenziale. Wir sind also noch nicht am Ende.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Kommen wir mal zurück zu, sagen wir mal, Mitte der 70er Jahre. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr zu dem damaligen Zeitpunkt noch oder ausschließlich national unterwegs gewesen seid?
Nee, also ich kann jetzt nicht sagen, in wie vielen Ländern wir schon exportiert haben, aber auf jeden Fall waren es schon ein paar Länder. Ich habe letztens eine Rechnung gefunden aus dem Nahen Osten von einem Fachhandelspartner, wo quasi auch jetzt die Enkelgeneration in der Führung ist, der einfach so ja, so ganz stolz mir gezeigt hat, hier, schau mal, eine Rechnung aus irgendwie 1965, wo ich dann auch schmunzeln musste, was da drauf stand und wie da die Produkte dann auch mit Zeichnungen abgebildet waren, so mit Bleistift. Also das war schon ganz cool, sowas zu sehen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Exportanteil war. Der Großteil war wahrscheinlich schon national.
Was würdet ihr sagen, war der ganz große Kipppunkt, wo sozusagen aus dieser 1 Million D-Mark Umsatz, wo es dann in größeren Schritten größer geworden ist? War das ein bestimmtes Produkt? War das ein bestimmtes Event? Irgendwo muss es ja sozusagen mal geklickt haben. Irgendwo hat sich sozusagen euer Vater ja irgendwo sein Denkmal da schon gesetzt.
Also ich habe keinen genauen Zeitpunkt. Eine Sache, an die ich mich erinnern kann, war die Wende. Aber das sind natürlich jetzt auch 20 Jahre weitergespielt. Das war auf jeden Fall ein großer Befreiungsschlag, weil einfach diese Insel Berlin viel mehr integriert wurde und wir einfach eine ganz andere Reichweite plötzlich hatten, eine ganz andere Sichtbarkeit hatten, plötzlich auch in Westdeutschland viel, viel mehr Erfolge hatten. Also da war eine riesen Nachfragewelle dann in diesen Nachwendejahren. Also das war auf jeden Fall ein Riesenhebel. Und natürlich haben sich die Produkte dann auch immer weiterentwickelt. Also von der Heißluftsterilisation, was man heutzutage jetzt nicht mehr so häufig findet, schon gar nicht in der Zahnarztpraxis, zur Vakuumtechnik. Das ist einfach so ein technologischer Unterschied, der dann die Produkte auch nochmal viel verlässlicher gemacht hat, auch in der Keimabtötung. Und da hatten wir eben eine gute Lösung mit der sogenannten Profiklasse, die wir bis vor einem Jahr auch noch im Portfolio hatten. Das war also einfach ein sehr, sehr robustes, gutes Gerät, das sich dann mehr und mehr durchgesetzt hat.
Wenn du oder wenn ihr jetzt skizziert, was die wesentlichen Produkte sozusagen zur Wendezeit, sagen wir mal so, waren und was sind sie heute? Was würdet ihr da nennen?
Also zur Wendezeit, klar, ganz klar der Fokus Sterilisatoren, also Autoklaven. Und das ist immer noch das Herz der Melag. Also wir sind ein Autoklavenunternehmen, aber eben nicht nur das, sondern wir sagen oder wir nennen uns gerne Systemlösungsanbieter. Ein langes Wort, aber es beschreibt eben sehr, sehr gut unseren Anspruch, wie wir gerne gesehen werden von den Kunden, dass wir eben im Aufbereitungsraum alles von A bis Z abdecken. Und da kommen Thermodesinfektoren beispielsweise hinzu. Also das ist quasi, muss man sich vorstellen, wie so eine medizinische Geschirrspülmaschine, wo einfach auch Prozesschemikalien verwendet werden. Das ist also ein großer Bereich, wo wir ja quasi einen Wettbewerber hatten. Es gab eigentlich nur eine Firma auf dem Markt. Jetzt gibt's uns seit 15 Jahren in diesem Segment auch und wir haben da ja gute Erfolge gefeiert. Dann haben wir im Bereich Verpackung, Siegelgeräte, den Kernbereich Autoklaven. Da gibt es jetzt den Careclave noch, das ist ein ganz besonderes Produkt. Können wir bestimmt später nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Und eben Wasseraufbereitung, Dokumentation. Also wir haben wirklich diesen Steriraum uns angeschaut und gesagt, was müssen wir hier noch anbieten, neben Sterilisatoren, neben Autoklaven, um wirklich alles aus einer Hand den Zahnärztinnen und Zahnärzten liefern zu können. Von daher, früher war es, glaube ich, 90% Sterilisatoren und jetzt ist dieser Anteil deutlich zurückgegangen.
Das verstehe ich. Wie würdet ihr denn so einen Entwicklungszyklus eines neuen Gerätes beschreiben? Das heißt, von der Idee, wie viele Jahre dauert das, bis es denn auf der IDS angeboten wird?
Ganz, ganz unterschiedlich. Aber da muss man ein bisschen vielleicht ausholen. Also letztendlich entwickeln wir immer aus der Kundenperspektive. Gerade unser Produktmanagement ist extrem nah durch die Fokussierung, die wir halt im Dentalbereich auf dem Bereich Hygiene haben, wissen wir genau um die Probleme in den Zahnarztpraxen. Wir haben das Problem Fachkräftemangel. Wir haben das Problem, dass ich immer wieder neues Personal einarbeiten muss. Der Steriraum ist jetzt nicht der beliebteste Raum einer Zahnarztpraxis, weil er mit einem großen Aufwand, großen Zeitaufwand auch verbunden ist. Und aus dieser Perspektive kommend machen wir uns natürlich Gedanken, okay, wie können wir Zahnärztinnen und Zahnärzten helfen, damit Personal da ist, wo es am wichtigsten ist, sprich am Patienten. Und da haben wir solche Themen wie kleinere Projekte, Zubehörprojekte, wo es dann um Workflow-Optimierung geht, also beispielsweise mit dem Melastore-System, wo wir Trays und Container einsetzen, wo man quasi Beladungen standardisieren kann, um eine Zeitersparnis hat, das sind dann so kleinere abgeschlossene Projekte. Aber dann haben wir wiederum große Projekte, wo wir aus der Brille, und die hatte damals unser Vater, wo er schon visionär gesagt hat, okay, wie werden sich eigentlich Wartungs- und Validierungskosten mit der Zeit entwickeln? Wo sind 2030 Validierungskosten für unsere Geräte? Und da ist halt unserer Meinung nach nicht die Lösung, zwei Geräte einzusetzen, sprich das normale Setup in der Praxis mit einem Gerät für die Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken in Kombination mit einem Sterilisator, sondern dass damals unser Vater schon gesagt hat, nein, die Zukunft muss sein, wir müssen diese Technologien in einem Gerät vereinen, damit die Praxis mit der Zeit Geld spart. Und das sind natürlich dann Entwicklungsprojekte. Ja, da haben wir 9 Jahre an dem Careclave gearbeitet. Am Ende des Tages darf man eigentlich gar keinem sagen, waren es 22 Millionen Euro, die einmal unser Vater und später haben wir das Projekt ja dann auch mit übernommen. 22 Millionen Euro, die dann nur in den Careclave investiert wurden. Nur mal, um es quasi auch plakativ zu machen, hier waren über 100 Ingenieure und Ingenieure involviert über so einen langen Zeitraum. Ein Autoklav ist sicherlich etwas, was einfacher geht. Hier haben wir Entwicklungszeiten von 4, 5 Jahren. Aber solche Projekte wie Careclave oder ein Thermodesinfektor, das sind wirklich komplexe Produkte, wo man nicht innerhalb von 4, 5, 6 Jahren so ein Gerät entwickeln kann.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Bleiben wir direkt mal bei dem Careclave oder beziehungsweise erstmal da vorgestellt eine allgemeinere Frage. Ich vermute mal, dass es auch einen großen Impact hatte, dass seinerzeit 1970, 80, 90 wahrscheinlich alles sich in der Hardware abgespielt hat und ihr jetzt auch immer sozusagen auch eine immer größer werdende Softwarekomponente in die Geräte reinpuzzeln müsst. Erzähl mal dazu was.
Früher, und das deckt sich auch mit dem, was du sagst, Hardware war der Kern. Es ging darum, eine super Vakuumpumpe zu haben, einen sehr stabilen Kessel zu haben, also auf unsere Geräte bezogen. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo man gesagt hat, na, was ist eigentlich so das intellektuelle Herz von so einem Gerät? Und das ist die Software. Wir hatten vorher Entwicklungspartner, die uns sehr, sehr viel abgenommen haben, aber haben gesagt, nee, gerade unser Anspruch ist es ja, technologisch immer vorne zu sein. Da haben wir dann den langen und auch steinigen Weg auf uns genommen, eine eigene Softwareentwicklung ins Leben zu rufen, die natürlich in den Anfangsjahren auch noch viel lernen musste. Gerade im Softwarebereich hört man immer wieder, dass sich Entwicklungsprojekte stark verzögern etc. Aber wir sind echt froh, dass wir es gemacht haben, dass unser Vater, der das eben damals dann institutionalisiert hat, so einen langen Atem hatte und das angegangen ist, weil jetzt haben wir über 40 Personen, die in diesem Bereich Software und Hardware, Elektronikentwicklung tätig sind. Wir haben jetzt mit der neuen Gerätekategorie, die wir letztes Jahr auf den Markt gebracht haben, Proline und Primeline nennen wir die Geräte, haben wir auch quasi die erste eigene Elektronik in den Geräten. Vorher haben wir sie immer zugekauft, weil da schon der Trend hingeht, dass wir sagen, die Software ist das, was uns auch wirklich abhebt, wo wir wirklich nochmal was rausholen können aus den Geräten und aus der Hardware, die uns von den Lieferanten zur Verfügung gestellt wird.
Was meinst du mit Elektronik? Beschreibe mal, ich sag mal so, das, was das alles umkoffert.
Das Mainboard etc., das haben wir alles selber entwickelt. Und das war eben vorher, da haben wir quasi ein Lastenheft an Elektronikentwickler, an Elektronikfertiger, an Bestücker gegeben, der das dann selber gemacht hat. Also wir bestücken nicht selber, aber wir haben es komplett selber entwickelt, nach unseren Vorstellungen und nach unseren, ja, auch nach unseren Kriterien.
Sozusagen, wenn man das jetzt mal auf die Chips bezieht, ihr habt den Chip designt, lasst ihn aber noch fertigen, aber es ist jetzt von euch, der von euch designte Chip.
Genau, also fertigen, sag niemals nie, aber ich glaube, da muss noch sehr, sehr viel passieren, dass wir den Chip selber fertigen. Aber Design ist schon mal ein großer Sprung für uns gewesen, was ganz, ganz wenige nur selber machen.
Wie viele Leute habt ihr in der Softwareentwicklung?
Es sind über 40. Also Software- und Hardwareentwicklung sind so 6 bis 8 Personen und der Rest sind dann reine Softwareentwickler.
Dann kommt noch das ganze Thema Anwendungsentwicklung dazu, also unsere Softwarelösung, die letztendlich die komplette Dokumentation unserer Systemlösung abwickelt. Denn es muss ja in der Praxis die Protokolle rückverfolgbar sein. War wirklich ein Zyklus erfolgreich? Wurde das Instrumentarium sterilisiert? Das muss ja rückverfolgbar sein bis zum Patienten. Das ist auch nochmal ein großes Team. Aber hier geht's halt für uns auch darum, auch hier wieder ein Thema, viele Praxen, die einfach noch sehr händisch unterwegs sind, hier einfach eine Software anzubieten, um einfach auch papierlos zu dokumentieren. Das sind ja die Themen, die die Praxen beschäftigen, gerade auch die jungen Neugründer, die diese Software MelaTrace mit einem wirklich sehr günstigen Lizenzmodell dann ansetzen.
Kommen wir mal auf die jungen Gründer. Da springen wir einmal ganz nach vorne in der Lernkette. Warum braucht man eigentlich überhaupt einen Autoklaven oder warum braucht man eigentlich Aufbereitungsmaschinen und eine entsprechende Dokumentation dafür? Könnt ihr uns da mal ein paar Abrisse machen, damit wir dann nachher schlussendlich auf die nächste Entwicklungsstufe kommen?
Letztendlich, Instrumentarium wird am Patienten benutzt. Es ist mit Keim belastet und es gibt nichts Schlimmeres, als dann dieses Instrumentarium wieder zu verwenden beim nächsten Patienten. Einfach Infektionen vermeiden. Wir haben leider auch in Deutschland noch viel zu viele Infektionen. Wenn wir in andere Länder kommen, dann ist es auf einem ganz anderen Level. Da gibt's sozusagen noch die Kittelsterilisation, wo das Instrumentarium dann in gewissen Regionen, beispielsweise in afrikanischen Ländern, wo wir einfach als MELAG auch noch quasi dieses, ja, da müssen wir dieses Wissen erst noch schulen. Hier sind wir ja in Deutschland auf einem Top-Level, weltweit auch gesehen. Hier sind wir in Deutschland auch beispielsweise viel höher im Bereich Hygiene als beispielsweise in Amerika. Zu der Frage davor, brauche ich noch ein Autoklav? Klare Antwort, nein, brauche ich eigentlich nicht mehr. Einer Praxis reicht ein Thermodesinfektor und ein Careclave. Wir wollen nicht zu viel Werbung für den Careclave machen, aber wir hören es immer wieder und mittlerweile gibt es viele tausend Praxen, die den Careclave einsetzen und gerade bei Neugründungen, ich würde mal sagen, mittlerweile 80% der Neugründer, die nutzen den Careclave und die nutzen nicht mehr einen Autoklaven, weil ich im Careclave die Sterilisation von Instrumenten abwickeln kann, aber ich kann zusätzlich noch bis zu 8 Hand- und Winkelstücke aufbereiten, das in einem Gerät. Da sagen sich halt viele Praxen, ich bin es jetzt leid mit hohen Wartungs- und Validierungskosten, ich will sparen, ich will meinen Workflow optimieren, ich will auch Platz sparen auf der Zeile, weil ich habe ja dann nur noch ein Gerät. Und was viele Praxen mit der Zeit auch erst so richtig sehen, Reparaturkosten von Hand- und Winkelstücken sind echt ein großer Block. Je nach Behandlungszimmern sind es bis zu 1.000 Euro pro Jahr. Und da geht's einfach darum, auch mit dem Careclave Pflege für die Hand- und Winkelstücke. Kommen viele Zahnärzte oftmals zu uns, die sagen, das ist echt top, weil ich kann jetzt endlich sehen, ob wirklich meine Hand- und Winkelstücke vom Praxispersonal ja geölt wurden, weil 50% der Reparaturfälle sind nun mal Anwendungsfehler, die auf mangelnde Pflege der Instrumentarien. Und das sind halt vermeidbare Kosten. Ich glaube, da müssen wir auch noch weiter dran arbeiten, dass quasi dieses Wissen transportiert wird. Aber da ist der Careclave einfach die Lösung.
Ich glaube auch, wir haben da ein absolutes Wissensdefizit. Also ich erlebe das immer noch als Berater in den Zahnarztpraxen, wenn man so in ein Zimmer reinkommt, wo an dem Tag, keine Ahnung, 25 Behandlungen gewesen sind. Und wenn man da jetzt mal die Winkelstücke durchzählt, haut nicht hin, ne? Und ich würde sagen, das haut noch in den meisten Praxen nicht hin und auch die Aufbereitungszyklen sind zu lang, der Raum ist zu weit weg, das Gerät ist, ne? Also da sind ganz viele Dinge, die in dem Prozess halt nicht convenient, also nicht bequem machen, es mal eben zu machen oder es in diesen Prozess mit einzubauen. Und ich spreche jetzt nicht von vor 10 Jahren, ich spreche von aktuellen Fällen, also im Jahr 2024. Zu deiner Kittelsterilisation, also auch da eine kleine Anekdote und dann hören wir mal lieber auf mit diesen unappetitlichen Sachen. Ich habe noch einen Zahnarzt gehabt, der hat gesagt, ja, die ganze Welt, die gefällt ihm gar nicht mehr, will jetzt auch als Zahnarzt aufhören. Er hat immer noch behandelt, also bis kurz vor Schluss, das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her, hat er gesagt, er hat immer das Waschbecken halb voll mit Wasser und da schmeißt er die Instrumente rein und bei der nächsten Behandlung holt er sie raus. Und der andere Punkt ist, ich habe mal eine Praxis gehabt, wo sie diese Spucktücher, die man bei der Behandlung um den Hals schnallt, wo sie die danach in den Heizungsraum gehängt haben zum Trocknen, um sie danach wieder zu verwenden.
Ich glaube, als Zahnarzt kann man eher auf der Einnahmenseite sehr, sehr viel machen, anstatt da bei solchen Materialien dann zu sparen.
Ja, absolut. Gerade bei unserem Gesundheitssystem, wir haben 30 Milliarden im dentalen Bereich zu verteilen. Also ich glaube, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Wir sprechen jetzt ja nicht von Entwicklungsländern, die diese Möglichkeiten per se möglicherweise nicht haben. Aber kommen wir mal zu den Kosten. Euer Vater sagte, ich springe jetzt nochmal ein bisschen zurück, euer Vater sagte, eigentlich muss das alles in ein Gerät rein. Guckt ihr mal die Validierungskosten an, die Wartungskosten an, die Aufbereitungskosten, die, wie er schon sagt, die kaputtgegangenen Winkelstücke durch fehlende Wartung, durch fehlende korrekte Benutzung und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt meine Gründungspraxis seht, 5 Zimmer, haben jetzt den Care Clav da drinne, versus, ich sag mal so, 2 entsprechend autark voneinander laufende Geräte. Habt ihr da eine Kennziffer, was diese Praxis inklusive Abschreibung für diese Geräte im Jahr spart? Oder ist es ungefähr dasselbe? Oder wie kann man das irgendwie quantifizieren?
Also pro Jahr, das haben wir genau ausgerechnet, auf Basis der derzeitigen Validierungskosten, der Fachhandelspartner und der Wartungskosten, sind es allein, was ich an Wartung und Validierung pro Jahr spare, zwischen 600 und 800 Euro pro Jahr. Wenn ich das jetzt auf einen Lebenszyklus von dem Careclave von ungefähr 15 Jahre rechne, dann sind es schon mal über 10.000 Euro, die ich nur in diesem Bereich einspare. Dann kommt das Thema Reparaturkosten vermeiden bei Hand- und Winkelstücken. Hier reden wir auch so zwischen 500 und 1.000 Euro, je nach Größe der Praxis. Und wenn ich mir dann den Anfangsinvest anschaue im Vergleich zu einem herkömmlichen Sterilisator, dann liege ich beim Careclave derzeit bei etwa 13.000 Euro. Bei einem Autoclave, beispielsweise unserer Premium-Klasse, liege ich bei 9.000 Euro. Das heißt, ich habe hier einen Aufpreis von 4.000 Euro. Wenn ich jetzt aber rechne, und das sind auch sehr viele Praxen, die dort geswitcht sind, ich habe jetzt eine Praxis übernommen, beispielsweise von meinem Vater. Der hat einen alten Melak-Sterilisator. Der hat eine Top-Performance gebracht, aber jetzt ist er auch in die Jahre gekommen, ist 15 Jahre alt. Und jetzt überlege ich mir, einen neuen Steri zu kaufen. Und da ist dann für uns ganz klar so die Empfehlung für die Praxis, wenn ich jetzt anstatt einem Steri einen Careclave kaufe, dann kann ich gegebenenfalls mir auch über meinen Fachhandelspartner das Gerät für die Aufbereitung der Hand- und Winkelstücke zurückkaufen lassen. Da gibt es viele Partner, die haben Rückkaufaktionen. Und das sind beispielsweise 2 Jahre alte Geräte, die dann zurückgekauft werden. Da bekomme ich dann noch 2.000 bis 2.500 Euro für das Gerät Aufbereitung der Hand- und Winkelstücke. Ja, und dann bin ich quasi schon eigentlich auf dem Preis, den ich ausgeben würde für einen Sterilisator. Weil ich da dann, wenn ich das von den 13.000 Euro abziehe, dann bin ich bei 10.500. Und das ist schon quasi nach dem ersten Jahr Wartungs- und Validierung hat sich das schon amortisiert. Und im Jahr 2 fange ich eigentlich an, jedes Jahr quasi schon Geld zu sparen.
Wann ist der Careclave auf den Markt gekommen?
2021. Und wir hatten erstmal einen sehr sanften Start. Wir haben mit vielen Praxen hier so in Berlin startet, hatten wir ungefähr 10 Praxen, die dann ein paar Monate das Gerät benutzt haben, um wirklich auch aus dem Feld Feedback zu bekommen. Und dann der große Marktstart 2021. Also wir sind im dritten Jahr.
Und seid ihr zufrieden mit den Absatzzahlen vom Careclave? Ist das ein Erfolg?
War für uns nicht unglaublich, aber es ist natürlich, wenn ich über Jahrzehnte eine gewachsene Struktur in der Zahnarztpraxis hatte, bestehend aus 2 Geräten, dann etwas Revolutionäres auf den Markt zu bringen, was komplett neu ist, dann ist das natürlich erstmal, das Mindset in den Köpfen muss ich das erstmal platzieren, die Vorteile muss ich platzieren, weil man hat sich ja an die bestehende Lösung so sehr gewöhnt. Und mittlerweile, und das nach so kurzer Zeit, verkaufen wir fast mehr Careclaves als Autoklaven.
In der deutschen Zahnarztpraxis.
Und das ist für uns ja, ein großes Dankeschön für das Vertrauen. Und ich glaube, hier sprechen auch die Praxen untereinander, denn anders wäre es nicht möglich, die sich an den Stammtischen unterhalten über solche Gerätetechnologien und sagen, Mensch, hast du schon mal vom Careclave gehört? Das macht dann natürlich Spaß, wenn man auch dieses Feedback dann bekommt.
Aber Christian, um ganz kurz noch zu ergänzen, weil was super interessant für uns auch immer wieder ist, obwohl wir 3 Jahre im Markt sind, viel Marketing gemacht haben, natürlich viel kommuniziert haben, dass es echt eine super attraktive Lösung ist, gibt es immer noch so ein bisschen Vorurteile, naja, so ein Kombigerät. Also man spricht ja auch schlecht über Waschtrockner beispielsweise, weil man sagt, die können beides nicht so richtig. Und ein Kombigerät im Bereich Instrumentenaufbereitung, dann bin ich ja total abhängig von dem Gerät. Ich habe lieber zwei Geräte, denn falls eins kaputt ist, dann kann ich das andere benutzen. Was natürlich ein großer Mythos ist. Wenn der Steri kaputt ist, dann kann man mit einem Pflegegerät auch keine eingeschweißten Instrumente aufbereiten. Also der Steri ist quasi immer so das schwächste Glied in der Kette. Und wir haben beim CareClave auch darauf geachtet, dass die Prozesse sehr getrennt ablaufen, dass wir also eine Redundanz im Gerät haben. Aber das sind natürlich immer diese Themen, die wir auch jetzt 3 Jahre und wahrscheinlich auch nächstes und übernächstes Jahr immer wieder hören. Nicht nur von Endkunden, sondern auch von einigen Fachberatern. Aber das ist eben einfach eine komplette Neuerung in der Instrumentenaufbereitung und die ist erklärungsbedürftig und das braucht Zeit.
Ich würde sagen, noch eine EDS und dann habt ihr das dann auch ausreichend kommuniziert.
Schauen wir mal, ja. Auf der letzten EDS hatten wir oftmals den Fall, dass Kunden zu uns an den Stand gekommen sind und gesagt haben, Mensch, hat Milak ein gutes Angebot für einen Sterilisator? Und dann standen wir da und haben auf unseren Stand gezeigt, in der vorderen Reihe waren, ich glaube, 12 CareClaves. Und dann hat man sich erstmal diesem Thema CareClave gewidmet. Also es braucht immer Zeit, aber es macht halt total Spaß, weil es gibt ja nichts Schöneres, als wirklich ein Produkt zu verkaufen und zu vertreiben, das eine wirkliche Lösung für die Zahnarztpraxis darstellt.
Ja, eben. Und ich finde es super schön zu sehen, dass es als deutsches Familienunternehmen, das voll investiert wird. Denn wir wissen ja, dass gerade die deutschen Unternehmen, die haben ja die große Schwäche, dass sie zu viel ausschütten und zu wenig investieren. Ja, das heißt, die Konten sind alle voll. Wir haben unglaublich viel sozusagen auf der hohen Kante im Depot, aber viel zu wenig F&E-Ausgaben. Insofern macht es mich stolz zu hören, dass ihr da voll investiert und sozusagen die nächste Generation da deutscher Fertigung in die Welt bringt. Und da möchte ich auch gleich drauf eingehen. Aber erstmal zu der Situation.
Christian, weil du das gerade angemerkt hast, wir haben es natürlich auch einfacher als andere Unternehmen, weil wir haben halt nur 3 Anteilseigner, mein Bruder, mich und unseren Vater. Und natürlich können wir ohne einen Investor, der auf unsere Zahlen guckt, auch ganz, ganz anders in solche Entwicklungsprojekte einsteigen. Wir können das schon verstehen, viele Unternehmen, die wirklich Guidelines haben und die, bevor sie ein Produkt in die Entwicklung freigeben, ganz klar sagen, maximal 4 Jahre Entwicklungszeit, alles darüber fangen wir gar nicht an, weil das dann oftmals von Geschäftsführern entschieden wird, die einen Zeitvertrag haben über 5 Jahre oder börsennotierte Unternehmen, ja auch in unserem Dentalbereich, die natürlich jedes Quartal aufs neue Quartalszahlen vorlegen. Und was hilft einem börsennotierten Unternehmen, den Shareholdern, wenn ich erst den Return on Invest nach 9 Jahren habe, wie beispielsweise beim CareClave? Also das ist für uns natürlich einfacher, gewisser Art und Weise dann auch unser Erfolgsrezept, dass wir halt solche Projekte auch in Zukunft angehen werden.
Ja, aber es heißt doch immer so schön, Deutschland ist das Land der Familienunternehmen und des starken Mittelstandes, der nicht börsennotiert ist und sehr viel Familienbesitz, was ja auch verifiziert ist. Trotzdem schütten chinesische und amerikanische Unternehmen durchschnittlich 20% der Gewinne aus und die deutschen Unternehmen 40%. Das heißt, ich unterstelle mal, dass alle mit ihrem CEO und Boards und sozusagen Manager-Laufzeiten ähnliche Problematiken unterliegen. Und da seid ihr statistisch leider, zum Glück für euch, aber leider für die deutsche Volkswirtschaft eine Ausnahme. Also es müsste viel mehr investiert werden. Aber das bringt mich zu der Frage, gibt es denn viele, die so eine Art, ja, ich sag mal, CareClave entwickelt haben, die beide Geräte schon zusammengebracht haben? Also merkt ihr, aus China kommt so etwas oder auch aus Deutschland oder aus Amerika? Gibt es viele, die diese Geräte schon zusammengebaut haben als ein Gerät, um es mal einfach auszudrücken?
Wir sind natürlich in so einer Entwicklung, wenn du 22 Millionen Euro investierst, dann ist auch entscheidend, dass man sich diese Technologien patentieren lässt. Und diese Technologie ist patentiert, also die Adaptierung der Carebox in dem Türmechanismus. Diese Technologie ist patentiert, sodass ich dieses Gerätekonzept CareClave auch in den nächsten Jahren gar nicht kopieren kann. Von daher, wir wissen derzeit nicht, ob jemand so etwas entwickeln möchte, aber wir geben zu bedenken, dass es mit hohen Aufwänden verbunden ist.
Und ihr habt die Patente. Aber das ist ja das Recht, das geistige Eigentum ist zu schützen, sonst würde keiner investieren. Also das ist mehr als selbstverständlich. Okay, was sind eigentlich grundsätzlich so eure Zielgruppen? Wir sprechen jetzt immer von Zahnärzten, aber okay, wir sind ein Zahnarzt-Podcast, aber der Blick jetzt mal über den Tellerrand. Wo liefert ihr eure Produkte insgesamt hin? Also an welche, nicht geografisch, sondern an welche Arztgruppen, wenn man so will?
Ja, also wir sagen immer, wir sind überall dabei, wo Blut ins Spiel kommt, weil überall, wo sterilisiert werden muss, braucht man Autoklaven. Von daher haben wir ein relativ breites Spektrum, Veterinärmarkt, Podologie, Gynäkologie, Ophthalmologie, auch im Klinikbereich. Also wir haben da viele, viele Zielgruppen. Und eigentlich ist diese Frage auch so ein bisschen eine Steilvorlage, Christian, um mal mit einem Mythos aufzuräumen, weil oft wird so gesagt, ja, Melag ist so der Mercedes unter den Autoklaven und Melag ist ja nur Premium-Anbieter. Und wir sagen immer, nee, das muss man differenziert sehen. Premium-Anbieter, ja, in Bezug auf Qualität, auf die Komponenten, wo wir wirklich keine Kompromisse machen wollen, wo wir eine sehr, sehr regionale Lieferantenbasis haben aus Deutschland und einfach sagen, der Steriraum darf nie stillstehen, deswegen wollen wir Top-Qualität liefern. Aber Premium-Anbieter wird ja oft auch konnotiert mit einem sehr, sehr hohen Preis. Und wenn man sich anschaut, wir sind in über 100 Ländern tätig, wir sind also auch massenmarkttauglich. Wir verkaufen unsere Geräte auch in sehr, sehr preissensiblen Regionen, wo wir eine ganz andere Kundschaft haben, auch in anderen Märkten, wo die Fachrichtungen jetzt nicht so viel Geld verdienen. Von daher, wir bieten da sehr, sehr eigentlich ein breites Spektrum ab. Und wenn wir jetzt, du hast ja nach den Kundengruppen so ein bisschen auch gefragt, wenn wir jetzt mal im Dentalmarkt bleiben würden, bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten und segmentieren, kann man das ja ganz gut nach Größe machen, also nach Praxisgröße. Klar, da so die klassische, traditionelle 2 bis 3 Behandlerpraxis, die dann ein Careclave oder eine Premium-Klasse hat, das ist so das Herzstück, da gehen die meisten Geräte hin, aber eben auch größere Strukturen, das ist ja auch ein Trend, der jetzt gerade in Deutschland so in den letzten Jahren sich entwickelt hat, größere Praxen mit beispielsweise 6 Behandlern und mehr. Da haben wir seit 2 Jahren ein großes Gerät mit 50 Liter Fassungsvermögen. Das ist jetzt nicht so greifbar für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber da kann man 25 Kilogramm sterilisieren. Also 25 Kilogramm Instrumente, das ist schon wirklich ein enormes Volumen. Passt trotzdem auf eine ganz normale Aufbereitungszeile, das Gerät, also ist relativ kompakt. Also auch für diese Strukturen haben wir die Geräte. Und es kann auch noch größer gehen. Also Sebastian und ich waren vor ein paar Monaten in der Zahnmedizinischen Fakultät der LMU in München. Die haben 2 Aufbereitungsräume komplett mit Melag ausgestattet. Und da stehen zum Beispiel auch unsere Kliniklaven, also Geräte, die eigentlich für Kliniken im Einsatz sind, mit 100 bis 200 Liter Kesselvolumen. Also da schafft man richtig Instrumentendurchsatz. Also größenmäßig decken wir eigentlich den kompletten Markt ab. Und ich erinnere mich, Christian, in deinem Podcast sagst du auch immer völlig richtig an die Personen, die jetzt kurz vorm Ruhestand stehen, hey, ihr müsst aber weiter investieren, denn heutzutage ist der Markt nun mal so, dass es nicht nur darum geht, ob die Patientendatei attraktiv ist, sondern auch das Interior muss gut sein, die Einrichtung muss passen, also es muss schon auch eine gute Praxis sein, die heute einen Käufer findet. Und trotzdem ist es natürlich verständlich, dass so eine Person, die jetzt 2, 3 Jahre vorm Ruhestand steht, nicht jetzt extrem in High-End investiert. Aber auch für solche Praxen haben wir die passenden Geräte mit der Pro-Line, Prime-Line nennen wir die beispielsweise, die einfach Melag-Qualität haben, aber im Kostenrahmen wirklich sehr, sehr überschaubar sind. Von daher, wir sehen uns nicht nur als Marke für High-End-Praxen, sondern wir sind wirklich quasi für alle Fachrichtungen, alle Praxisgrößen und alle Anforderungen, auch was die Performance angeht, gewappnet.
Würdet ihr denn sagen, dass insgesamt über alle Arztgruppen hinweg die größte Arztgruppe die Zahnärzte für euch sind? Oder gibt es da irgendwie noch eine Arztgruppe, würde ich sagen, die so nahe dran kommt?
Also Zahnärzte mit sehr, sehr weitem Abstand ist die führende Gruppe. Aber trotzdem sind wir kein Dentalunternehmen, sondern die anderen Gruppen in der Summe machen auch schon einen relativ gewichtigen Anteil. Also so 30-40% kumuliert sind die anderen Gruppen auch gemeinsam.
Oh, das ist gewaltig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, bemerkenswert.
Das sind dann teilweise wirklich Krankenhäuser mit 200 Betten, wo dann richtig eine zentrale Sterilisationsabteilung vorhanden ist.
Jetzt habt ihr gesagt, ihr habt 500 Mitarbeiter, ihr sitzt in Berlin. Fertigt ihr denn ausschließlich in Berlin oder habt ihr auch eine Fertigung in Ungarn, Bulgarien, China oder wie interpretiert ihr das?
Ja, also haben wir nicht. Und in der Tat ist es ja ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und die Frage kriegen wir oft, ja, warum seid ihr immer noch in Berlin? Also gibt es nicht auch andere Standorte, die euch wirtschaftlich dann voranbringen würden? Und man liest es auch immer wieder, jetzt gerade vor ein paar Tagen war es in den Nachrichten, dass die Firma Miele, die ja auch für viele Zahnärztinnen und Zahnärzte ja ein Begriff ist, in Deutschland sehr, sehr viele Jobs abbaut und Stellen streicht, die dann in Polen beispielsweise wieder aufgebaut werden, weil da einfach die Lohnkosten ganz andere sind. Aber wir haben hier tatsächlich eine sehr, sehr hohe Fertigungstiefe. Wir sind nur hier in Berlin, also 100% made in Germany, was auch viele überrascht, die uns besuchen, wenn wir irgendwie Rundgänge machen mit Praxen oder mit Fachberatern und wir hier durch die Firma laufen und auch unten im Erdgeschoss die großen Maschinen sehen, da steht eine Stanze, Lasermaschinen sind da, also auch Blechteile machen wir in relativ hoher Fertigungstiefe selber. Das ist unkonventionell, aber für uns auch so ein bisschen eine emotionale Komponente. Also wir hatten ja vorhin über unseren Großvater gesprochen, der hier in dem Gebäude, wo wir jetzt hier gerade auch den Podcast aufnehmen, angefangen hat. Von daher so ein bisschen Nostalgie ist auch dabei, dass wir sagen, wir wollen so lange wie möglich hier bleiben. Wir fühlen uns auch verpflichtet dem Team gegenüber, weil wir es nicht einfach machen könnten, jetzt zu sagen, hey, danke für die letzten Jahrzehnte, die wir quasi gemeinsam gearbeitet haben, aber jetzt ist es einfach in Polen günstiger und deswegen sind wir jetzt weg und viel Glück, das ist nicht unser Stil. Aber neben diesen ja ganz klar emotionalen Faktoren ist auch wirtschaftlich gesehen für uns der Business Case gar nicht so attraktiv. Denn wenn wir uns jetzt mal so die Kostenstruktur anschauen, beispielsweise von einem Careclave, dann sehen wir, dass ein sehr, sehr hoher Anteil der Kosten einfach in den Materialkosten steckt. Also es sind die Komponenten, und das hatte ich ja auch vorhin gesagt, da wollen wir keine Kompromisse machen. Die teuren Komponenten sind eben Elektronik, der Kessel, die Vakuumpumpe, die Magnetventile. Wenn man ansetzen wollte, müsste man dort sparen, was wir aber nicht tun. Und die Montagekosten anteilig an den Gesamtkosten sind relativ überschaubar. Klar hat man das immer im Blick. Und wenn wir jetzt nach Polen gehen würden, würden wir bestimmt einige 100.000 Euro oder sogar Millionen sparen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir die Melag führen wollen. Klar, sagt niemals nie, denn wir müssen auch auf die Rahmenbedingungen schauen in Deutschland. Aber solange es wirtschaftlich vertretbar ist, hier zu bleiben, wollen wir das gerne in Berlin machen.
Jeder, der eure Firma kennt, der da schon mal durchgegangen ist, der erwartet am wenigsten eine, wenn man ausgewachsene Fabrik mehr oder minder mitten in der Stadt. Ich glaube, da habt ihr echt Seltenheitswert. Und ja, also ich durfte ja mal die Heiligen Hallen da besuchen. Hat mich überrascht, aber auch gleichzeitig fasziniert. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch sagen, wir haben hier, glaube ich, herausragend ausgebildete Leute, Ingenieure, Leute, die sowas auch gut zusammenstecken können und auch die Konsequenzen verstehen, weil wir hier ein gutes Bildungssystem haben. Ich glaube, das spricht ja auch sehr, sehr viel dafür, nicht nochmal neue Leute anzulernen, weil man da auch wahrscheinlich etliche Jahre Rüstzeit hat, bis man die Leute rantrainiert hat, dass sie, ich sag mal so, in der gleichen Veredelungstiefe produktiv sein können wie hier. Man hört ja auch immer wieder, auch viele Holsteiner Unternehmen sind nach Ungarn gegangen und man muss ja sagen, Irland und Ungarn sind ja immer so Sonderwirtschaftszonen der EU gewesen, wo man dann 0% Steuern und man hat dann nochmal von der EU so und so viel Geld bekommen für den Fabrikbau. Motorola, damals Flensburger Firma, ist auch dorthin gegangen. Ich weiß nicht, ob die noch ein Begriff war. Ich glaube, die haben alles bezahlt bekommen plus so und so viele Jahre keine Steuern. Aber die haben da am Ende des Tages, glaube ich, nicht ein Handy verkauft von dem, was sie dort gefertigt haben, weil das einfach Ausschussware war. Und dann sind sie auch kaputt gegangen daran, ne? Also das heißt, ich glaube, man sieht auch immer, dass es bei all den Interesse, und ich weiß, an euch werden auch viele rumzählen, die sagen, ey, bau hier einen Standort auf, wir bezahlen dir 40% der Investitionskosten, du musst nur selber 60% oder 50% auf den Tisch legen und du bezahlst ein paar Jahre keine Steuern. Ich glaube, wenn das so an einem herangetragen wird von seriösen Leuten, das ist nicht immer einfach, da nicht zu zucken. Und ihr werdet, oder der Vater von euch, ihr werdet diese Gespräche sicherlich irgendwann mal auf den Tisch gelegt bekommen haben, weil die es die immer gibt. So höre ich das immer von Leuten, ne, die mich da auch mal um Rat bitten oder so. Das ist immer so, ja.
muss sich immer kritisch hinterfragen und man darf nicht betriebsblind sein, sondern am Ende muss man es immer wieder durchkalkulieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt macht diese Rechnung für uns auch keinen Sinn.
Aber Christian, und das ist auch so ein Punkt, klar, wir werden immer wieder angesprochen und jedes Land will ja irgendwie die Jobs zu sich holen, aber viele Länder sind ja mittlerweile eher protektionistischer als in der Vergangenheit und viele haben so eine Made in was auch immer Policy und sagen, ein bestimmter Wertschöpfungsanteil muss hier im Land erbracht worden sein, damit man dann hier gut verkaufen kann. Das ist natürlich ein Trend, der für uns überhaupt nicht positiv ist, wo man sich dann sagt, naja, also das ist schon ein riesiger Markt. China ist beispielsweise so ein Land, wo wir uns schon sagen, naja, das ist super schade, dass wir nicht Made in China vorweisen können, weil uns einfach da ein sehr, sehr großer Teil vom Absatzmarkt wegbringt. Aber für uns ist es einfach so eine Prinzipienentscheidung auch, wo wir sagen, nee, Made in Germany ist das, wofür wir stehen, worauf wir auch so ein Stück weit stolz sind.
Ja, ich glaube, da habt ihr auch sehr viel richtig gemacht. Gute Werte. Finde ich sehr gut. Also kann ich vor unterstützen, aber du sagst natürlich einen absolut fairen Punkt. Die Chinesen werden zu euch sagen, ey, wenn ihr nicht hier den Careclave Mini oder irgendein Spatenprodukt hier macht, dürft ihr auch nicht die anderen hier verkaufen. Auch das höre ich immer mal wieder von Kunden. Die Amerikaner sind ja auch nicht selten ähnlich unterwegs, wenn man so will, und haben manchmal, wenn ich das so betrachte, eine erstaunliche Produkttiefe andere Länder, bevor sie mit einem in die Verhandlung gehen. Man denkt immer, okay, für die sind wir eine Firma mit 500 Leuten und haben ein paar Produkte. Und auf einmal erzählen sie einmal, okay, das und das könnt ihr hier machen, das kriegen wir leicht hin und dafür dürft ihr dann das auch. Sagt man, what? Woher wisst ihr das alles? Ja, aber okay. Nee, super. Finde ich spitze.
China hat genau dieses Gesetz leider Gottes erlassen. Also in China ist es tatsächlich so, entweder wir als Melak haben dort eine Produktion, wenn wir die nicht haben und wir haben uns dagegen entschieden, dann dürfen wir an öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr teilnehmen. Und das sind wirklich mehrere Millionen Euro pro Jahr, die uns dort an Umsatz fehlen, weil wir halt uns gegen China entschieden haben.
Aber ihr hattet da schon mal verkauft, bevor das Gesetz war?
Das war ja auch so einer der Beweggründe, weshalb ich damals nach dem Studium nach China gezogen bin, weil ich einfach diesen schier unglaublich großen Markt noch besser kennenlernen wollte und mein Bruder und ich da für Melak schon eine große Wachstumsstory gesehen haben, aber China hat sich einfach in den letzten Jahren zunehmend protektionistisch entwickelt. Wenn wir dort Geräte zulassen, dann dauert das nicht ein oder zwei, sondern es dauert oftmals über 2 Jahre, weil wir einfach viele Dokumente preisgeben müssen. Da überlegt man sich dann schon genau, welche Geräte lässt man dort zu. Den Careclave beispielsweise haben wir in China nicht zertifizieren lassen.
Ja, 100%. Ich erinnere mich, da sprachen wir mal drüber. Auch das, ich glaube, eine sehr weise Entscheidung aus der heutigen Sicht. Okay, in über 100 Ländern seid ihr. Habt ihr ein paar andere Zahlen, Daten, Fakten, die ihr mal einfach so wie in so einer Vokabelabfrage mal mit uns teilen wollt? Also welche, ihr seid ein Familienunternehmen, ihr müsst ja nichts reporten, nichts preisgeben, aber habt ihr irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, okay, da haben wir keine Probleme mit, die zu erzählen?
Also wir haben jetzt keine konkreten Zahlen, aber Kernmarkt ist natürlich Deutschland. Das ist mit Abstand der wichtigste Markt, macht immer noch so roundabout die Hälfte von unserem Umsatz. Also wir sind immer noch ein deutsches Unternehmen, wo auch der Umsatz hauptsächlich aus Deutschland kommt. Dann ist Europa so unser Kernmarkt. Also Frankreich ist ein starker Markt, Schweiz, Niederlande, das sind so Kernmärkte. Und je weiter von Deutschland entfernt, desto geringer quasi auch der Umsatz. Wir haben natürlich bestimmte Wachstumsregionen. Südostasien beispielsweise ist so eine, wo wir super gewachsen sind, wo wir in Malaysia auch letztes Jahr ein Trainingscenter eröffnet haben mit großem Showroom. Wir haben ein eigenes Team vor Ort, weil wir wirklich sagen, da wächst die Mittelschicht, da wollen wir selber die Marke Melak noch bekannter machen. Und das geht eben mit einer lokalen Präsenz. Aber natürlich ist es ein langer Weg, weil da auch hoher Wettbewerb ist. Chinesische Wettbewerber sind auch in dem Markt natürlich sehr, sehr aktiv, sehr, sehr preisaggressiv auch unterwegs. Von daher ist es wirklich kein Selbstläufer, aber so von den Länderverteilungen, also Deutschland, Europa, dann kommt so Südostasien, der Nahe Osten, Australien natürlich sehr stark. USA ist aktuell noch bei 0 € Umsatz und auch 0 $ Umsatz, also ein Markt, wo wir noch gar nicht tätig sind, aber fast überall sonst sind wir sehr, sehr aktiv.
ich bin jetzt ein bisschen hellhörig geworden. Warum nicht USA?
Lange Geschichte. Also wir haben erstmal gesagt, wir wollen uns voll fokussieren auf die Produktentwicklung. Und das war eben die letzten knapp 10 Jahre der Kerklev, wo wir wirklich volle Kraft voraus investiert haben, wo wir dann einfach nicht die Kapazität haben, nochmal so einen Markt wie USA zu erschließen. USA ist FDA, wir sind ja MDR-lastig unterwegs mit unseren Produkten. Von daher auch regulatorisch müssten wir da nochmal einiges investieren, um FDA-Approval zu bekommen. Und wir haben gesagt, wenn wir USA machen, dann wollen wir es richtig machen, weil das ist kein Markt, wo man dann einfach sagt, okay, wir machen nur, sage ich mal, Florida, sondern wenn wir USA machen wollen, dann wollen wir es auch mit entsprechender Manpower machen, mit den richtigen Produkten. Vielleicht ist es irgendwann soweit, aber aktuell haben wir gesagt, wir wollen in den Kernmärkten, wo wir schon stark sind, eher mit neuen Produkten weiter wachsen.
Sprechen wir mal über das Wachsen oder über das Verkaufen an sich. Ich sehe euch ja auf verschiedenen Messen. Ich sehe euch im Inland auf Messen. Ich sehe euch im Ausland auf Messen. Aber wie verkauft ihr? Kann der Kunde bei Melag in Berlin anrufen und sagen, schick mir mal den neuesten Careclave? Oder wie läuft der Verkauf bei euch?
Ja, tatsächlich nicht. Also wir sind ein sehr fachhandelstreues Unternehmen, weil das einfach auch ist, wie wir quasi groß geworden sind. Und wir glauben auch nach wie vor an diese Struktur. Denn der Fachhandel hat wirklich eine Daseinsberechtigung, weil er eben einfach alles aus einer Hand bieten kann. Und ich glaube, das wird ab und zu so ein bisschen unterschätzt, diese Supermarktfunktion des Fachhandels. Denn ich glaube, nicht jeder Zahnarzt könnte jetzt für jedes Produkt sich beim Hersteller melden, dort Support bekommen, sondern dass der Fachhandel das einfach bündelt, ist definitiv eine wirklich auch ökonomisch sinnvolle Funktion. Von daher machen wir den Vertrieb über die Fachhandelspartner. Und solange die Fachhändler auch quasi Melag-Produkte gut finden und wir da ja eine ganz gute Position haben, haben wir auch da keinerlei Ambitionen, irgendwas zu ändern, weil das einfach nach wie vor ein gut bewährter Weg ist und auch eine Daseinsberechtigung hat.
Das heißt, wenn ich euch auf der EDS treffe, dann ist das quasi Marketingaufwand von euch für die Marke und für die Aufklärung für die Geräte, sozusagen eine Verkaufssupportfunktion für den Fachhandel. Das heißt, die können da nicht bei euch mit dem Bestellblatt irgendwas hinkommen. Die müssen dann sozusagen zu ihrem, wenn man so will, in Deutschland Depot gehen und können dann ihre 3 Careclaves für die neue Klinik können sie dann erwerben. Das heißt, auch in den ausländischen Messen muss man das so verstehen, ihr schreibt da keine Aufträge. Ihr sprecht dann maximal mit neuen Fachhändlern und so, dass die dann sozusagen den konkreten Verkaufsprozess da übernehmen.
Na, beispielsweise, wenn wir jetzt auf so eine IDS gucken, wo wir, ich glaube, die IDS hat alle 2 Jahre 120.000 Besucher, das ist jetzt so die Leitmesse. Da stimmen wir natürlich vorab Konditionen mit Fachhändlern ab. Und da mangelt es der Zeit, weil man nicht so viel Zeit hat, Beratungsgespräche zu führen und vieles muss immer schnell gehen. Da haben wir dann auch Angebote abgestimmt mit dem Fachhandel an unserem Stand, die wir dann im Namen des Fachhandels auch mit dem Kunden abschließen können an unserem Messestand. Das machen wir jetzt beispielsweise auf den anstehenden Fachdentalmessen in Leipzig und München, die jetzt anstehen. Und wir haben natürlich auch in allen Regionen Vertriebsmitarbeiter. Wir haben Showrooms beispielsweise in Hamburg, wir haben ein Showroom in Dortmund, wo Kunden auch einfach unsere Geräte besichtigen können, wo sie sich Workflow-Optimierungen, weil natürlich hat der Fachberater ganz, ganz viele verschiedene Produkte von C-Rec über Einheiten, über Röntgen und da kann man nicht in allen Bereichen der absolute Experte sein. Und wenn es darum geht, Workflows oder dieses richtige Beladung beim Thermodesinfektor, dann ist es oftmals gut, wenn eine Praxis uns besucht, sich von uns beraten lässt und diesen Service bieten wir auch zusätzlich zum Fachhandel an.
Wenn jetzt jemand ein Problem mit der Careclave hat oder eine Supportfrage, ruft er da beim Fachhändler an oder ruft er bei euch an?
Idealerweise ruft er den Fachhändler an, weil wir das gar nicht abdecken könnten, denn dafür gibt es ja auch den Fachhändler. Der Fachhändler ist ja nicht nur quasi ein Vertriebsweg, sondern er soll eben den Full-Service anbieten und dafür erhält er ja auch quasi seinen Wiederverkaufsrabatt, durch den er sich finanziert. Von daher, klar, in kniffligen Fällen stehen wir zur Verfügung und haben unseren Customer Service, aber der Großteil der Anrufe wird vom Fachhandel abgedeckt.
Dafür schulen wir auch bis zu 1500 Techniker, unser Fachhandelspartner pro Jahr, einmal in unserer Akademie in Kuala Lumpur und dann auch hier in Berlin. Also wir haben hier quasi wöchentlich Trainings für Fachhandelstechniker, um hier einen Top-Service zu bieten. Das unterscheidet uns sicherlich auch von Mitbewerbern. Beispielsweise unser Mitbewerber im Bereich Thermodesinfektoren fährt da eine andere Strategie und öffnet den Service nicht, sondern dort wird hauptsächlich der Service durch den Werkskundendienst durchgeführt. Wir haben aber gesagt, uns ist wichtig, dass flächendeckend eine Top-Service-Qualität gewährleistet wird, weil nichts ist schlimmer, als wenn im Aufbereitungsraum nicht sterilisiert werden kann, weil dann kann ich einfach auch keine Patienten versorgen. Das ist bei einer Reparatur von einem Hand- und Winkelstück ist das was anderes. Da habe ich dann noch ein zweites und ein drittes. Aber bei uns hat man oftmals nur dieses eine Gerät. Und deshalb muss flächendeckend Top-Service und natürlich auch die Möglichkeit unserer Meinung nach für den Zahnarzt oder die Zahnärztin gegeben sein, dass ich auch mal Angebote vergleichen kann, dass ich nicht nur angewiesen bin auf einen Serviceanbieter, sondern dass ich immer die Auswahlmöglichkeit habe. Und das gelingt nur, indem wir so viele Techniker schulen.
Fairer Punkt. Also ich muss sagen, ich sehe den Trend in den letzten 10-12 Jahren, dass Leute, Zahnärzte, Zahnärztinnen stolz drauf sind, depotfrei, also fachhändlerfrei zu arbeiten, sich das eine zu besorgen, das andere dort zu besorgen, im Ausland einzukaufen. Ich glaube, oft wird genau das vergessen, was ihr eigentlich beschrieben habt, dass es schlichtweg so viele Produkte gibt, die irgendwie reibungslos ineinander greifen müssen. Dadurch, dass sie ineinander greifen, unglaubliche Prozessgewinne ermöglichen. Und aus meiner Sicht kann eine einzelne Person nur ganz, ganz schwer so fit sein, dass sie das alles so hinkriegt, dass das alles dann ideal auch läuft. Das heißt, um sozusagen seine Einkaufsarbitrage da irgendwie zu machen, um da an diesem Stöckchen ein bisschen zu schrauben, wird dann sozusagen der große Kostenpunkt, der danach folgt, oft nicht gesehen. Und es ist manchmal leicht. Es ist manchmal leicht, irgendwo bei Wabibox irgendwie ein Produkt einzugeben und dann kriege ich das vielleicht um 20% günstiger. Und ich denke, ich habe dann die 20% Gewinn. Was auch hier nicht gesehen wird, ist, dass der Handel auch noch eine weitere bereinigende Funktion hat. Und zwar, das hat man jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr gut gesehen. Also letztes Jahr im Jahr 2023, hat Kellogg's ihre Preise in Deutschland um 26% erhöht. In Niederlande und in Frankreich und Schweiz um 4 oder 5%. So. Kinder sind natürlich abhängig von Kellogg's. Die wollen natürlich ihren Toni, also die wollen irgendwelche Kellogg's haben. Aber Rewe listet die nicht mehr. Also der Handel. Ich finde diese Funktion total gesund, dass sie sagen, ey, pass auf, du willst ja entweder kleinere Verpackungen machen. Das ist ja auch im gewissen Rahmen okay. Aber warum in anderen EU-Ländern um 5% und hier um 26%? Warum müssen die Leute jetzt hier, also sich 25% mehr bezahlen, um nicht mal genau dasselbe zu bekommen? Das ist nicht okay. Wir verkaufen euch nicht. Das hat man die Möglichkeit, ja mal bei Kellogg's direkt zu bestellen. Ja, oder bei Amazon mal eine Kellogg's-Packung zu besorgen. Ja. Und ich finde, diese Funktion, die wird ganz, ganz oft nicht gesehen, wenn es allen gut geht, wenn alle fein ist und dass es hier auch sozusagen so eine Clearingstelle dafür gibt. Und diese Situation kann man nie auf den Einzelfall festmachen, dass man sagt, okay, meine Einmalhandschuhe kriege ich jetzt hier günstiger. Ne? Aber ich glaube, ein Solidaritätsprinzip funktioniert auch immer nur dann, wenn man das mal über 10 Jahre denkt. Ist es wirklich schlau, sich von einem Direktvertriebler abhängig zu machen, der dann, wenn ich eingeloggt bin, mal bedenkenlos die Preise erhöhen kann? Und jetzt sagt man, okay, das geht auch bei den Depots. Ich sage euch, dass das geht garantiert nicht mit den Depots. Da haben die aber gewaltig was dagegen, wenn ihr nächstes Jahr sagt, wir wollen für den Carecliff nicht 14 haben oder 13 haben, sondern sagen wir mal 26% mehr, 18.000, ne? Oder 17.000, da werden die auch sagen, also, ne, Jungs, bleibt mal auf dem Boden, das funktioniert so nicht, ja. Und ich finde diese, also ihr seid jetzt nur mal Hersteller, aber ich finde für unsere Zahnärzteschaft ist das eine sehr, 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 sehr gesunde Haltung. Ich kann aber jeden Hersteller verstehen, der den direkten Zugang zu den Zahnärzten haben will und den Mittelmann da rauskriegen will, weil er seine Marge dadurch erhöhen will und natürlich langfristig dann noch mehr Chancen bekommt, die Marge auch weiterhin zu erhöhen. Die Zahnärzte sehen es meines Erachtens oft nicht, weil es zu kurzfristig und auf den Einzelfall betrachtet halt gut argumentierbar ist, warum man sich aus dem Solidaritätsprinzip des Fachhandels rausziehen sollte.
Ja, schön formuliert, Christian, und total richtig, weil du hast jetzt gerade beschrieben, quasi so die Funktion des Fachhandels als Gatekeeper in Sachen Pricing. Und als du es gerade erzählt hast, habe ich gedacht, ja, und auch in Sachen Qualität ist der Fachhandel ein Gatekeeper, denn ein Fachberater wird einer Praxis nicht ein Produkt empfehlen, wo er nicht dahinter steht, wo er die Qualität nicht einschätzen kann oder wo er sogar negative Erfahrungen aus anderen Praxen gemacht hat mit diesem Produkt. Von daher auch qualitätsmäßig möchte der Fachhandel natürlich nur Geräte verkaufen, wo er sich selber dann keinen Stress ins Haus holt und unzufriedene Kunden. Und ja, auch bei Steris gibt es die ein oder andere Praxis, die dann irgendwie online sich in Autoklaven aus China kauft für, was weiß ich, ein paar tausend Euro. Das können wir auch nicht verbieten, das ist dann so. Aber wir hinterfragen dann uns auch immer, naja, ist das wirklich der richtige Ansatz, da irgendwie 1.000-2.000 Euro zu sparen, wenn man so ein Gerät dann 15 Jahre hat, wie viel ist das pro Jahr? Dann spart man irgendwie im Jahr 100 Euro und das kann ja nicht der Anspruch sein, zu sagen, okay, ich spare 100 Euro, dafür habe ich ein Gerät, wo keiner den Service machen kann, wo, wenn das Gerät stillsteht, keiner mir hilft, sondern ich dann eigentlich die Praxis zumachen kann, sondern eigentlich haben wir es ja mit einer sehr, sehr aufgeklärten, sehr, sehr gebildeten Zielgruppe zu tun, die Zahnärztinnen und Zahnärzte, die das auch eben schon wertschätzen können, dass der Fachhandel eine wirklich legitime Funktion hat und dass Qualität sich am Ende durchsetzt und es nicht eben nur über den Preis geht.
Ja, und ich bin voll bei dir. Und wenn hier das soll jetzt kein Aufgesang auf den Handel sein. Ich glaube, der Handel hat genug Probleme und der bereinigt sich ja seit Jahren selber, wie wir in Deutschland sehen. In Deutschland war schon immer ein Handelsland, wo es der Handel niedrigmargig gut performen musste. Und wir sehen hier gerade die Bereinigung im Depotmarkt. Aber auch dieses Beispiel lasse ich nicht gelten, dass sie sagen, okay, Handel ist sowas wie Reisebüros. Ja? Das höre ich auch immer mal wieder. Und dann sage ich auch, okay, das ist doch ein ganz anderer Use Case. Ich buche ein oder zwei Urlaube im Jahr und ja klar, ich kann ein Hotel direkt buchen bei Bookings, ich kann einen Flug direkt buchen bei Lufthansa oder bei wem auch immer und das ist dann für dieses eine Event, aber ich muss das ganze Jahr performant, es muss alles laufen, es darf keine Sekunde ausfallen, es muss alles immer da sein und es muss verlässlich da sein und in der Zahnarztpraxis der größte Kostenpunkt ist nicht, dass es etwas zu viel bezahlt habe, sondern es ist nicht verlässlich da. Es fällt 3 Tage aus. Ne? Ich muss so und so viele Patienten ausbestellen. Das heißt, die Verlässlichkeit ist der größte Punkt, weswegen die sozusagen Rendite nicht gesteigert oder nicht gehalten werden kann. Ja. Und beim Urlaub, okay, es ist im ersten Moment, klingt das dann irgendwie, ah ja, stimmt, ja, da bucht jemand für mich einen Flug und ein Hotel. Ne? Aber im zweiten Moment sind das einfach vollkommen unterschiedliche Sachen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Cool. Ja, Männers, wir haben schon sowas von krass überzogen, aber es war auch so spannend. Deswegen möchte ich einfach nur einen letzten Gedanken von euch. Wenn ihr ein bisschen älter werdet, würde ich euch jetzt fragen, würdet ihr euch wünschen, dass die nächste Generation auch MELAG sozusagen weiterführt? Aber das gehört sich nicht. Ihr seid so jung und noch so im Saft. Also Reinhold Wirth hat immer gesagt, alles was wächst, ist grün und alles was grün ist, lebt, atmet, lebt weiter und es muss wachsen. Wenn es nicht wächst, wenn Gras nicht wächst, dann wird es braun, verdörrt und dann sieht man nur noch die Erde oder irgendwelche Unkrautpflanzen. Also insofern schließe ich mal damit, nennt mir doch mal ein paar Sachen, wo ihr also geografisch Lust habt, auch nochmal zu wachsen. Ihr habt schon gesagt, Südostasien ist wichtig und USA vielleicht noch nicht, aber was gibt es da noch, wo ihr sagt, okay, darauf haben wir Lust, vielleicht auch mal Akquisition, ist das ausgeschlossen für euch? Wollt ihr nur organisch, also für die Hörerinnen und Hörer der Unterschied, organisches Wachstum heißt aus der Firma herauswachsen und anorganisch heißt, man kauft sich irgendwie einen Mitbewerber oder eine andere Firma und wächst so. Das heißt, erzählt doch mal so ein bisschen, wie da, wenn ihr es erzählen mögt, wie da so euer Blick drauf ist.
Ja, gerne. Also das ist ja eine große Abschlussfrage, muss ich aber aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel erzähle und die Hörerinnen und Hörer alle jetzt ausschalten, wenn es zu lang wird. Also klar, wir wollen wachsen und wir müssen ja auch wachsen und es muss ja immer weitergehen. Und ja, regional war, glaube ich, der erste Stichpunkt, den du gerade gegeben hast. Südostasien ist auf jeden Fall ein Wachstumsbereich, wo wir mehr machen wollen. Wir kamen ja gerade aus Dubai von den zwei Messen, von der Dentalmesse und der Medical-Messe. Auch das ist einfach eine Region, wo der Wohlstand steigt, wo auch das Bewusstsein für Instrumentenaufbereitung jetzt sukzessive sich entwickelt hat und weiter steigt. Also auch da sehen wir super Potenzial. In Europa auch, wobei da natürlich jetzt keine zweistelligen Wachstumsraten zu erwarten sind. Also gerade auch in Deutschland nicht, wo sich der Markt eher konsolidiert. Natürlich neue Produkte. Wir bringen dieses Jahr 2 neue Produkte, aber da würde ich jetzt von meinem Bruder böse angeguckt werden, wenn ich da zu viel verrate. Aber da freuen wir uns natürlich immer drauf. Und das ist ja auch unsere Leidenschaft, dass wir immer neue Produkte auf den Markt bringen wollen. Jedes Mal, wenn wir hier ein neues Projekt verkünden im Haus, freuen sich alle, weil das einfach allen Spaß macht, irgendwie an neuen Dingen zu forschen. Also da können wir auf jeden Fall wachsen. Und jetzt, glaube ich, so zu der letzten Teilfrage, Akquisition, organisches Wachstum. Also bisher war immer organisches Wachstum das, worauf wir stolz waren. Wir wollten immer aus eigener Kraft es schaffen zu wachsen, mit unseren Entwicklungsteams neue Produkte auf den Markt zu bringen. Aber na klar, wenn sich jetzt irgendwie ein Akquisitionsziel, was super spannend ist, kommt, würden wir es nicht kategorisch ausschließen. Es muss nur sehr, sehr viel zusammenpassen. Es muss irgendwie menschlich auch passen, weil mein Bruder und ich sagen auch immer, wir wollen hier auch Spaß haben im Unternehmen und wir würden uns jetzt nicht irgendwas ins Haus holen, nur irgendwie, um ein bisschen mehr Umsatz zu machen. Aber dafür hätten wir ein ganz anderes Stresslevel und hätten irgendwie gar keinen Spaß mehr, weil es mit der zugekauften Firma nicht harmoniert. Also das wäre dann auch nichts, was wir machen würden. Aber ja, wenn sich irgendeine Chance bietet, würden wir sie wahrscheinlich auch ergreifen, wenn es gut ins Portfolio passt.
Cool. In dem Sinne, vielen Dank für die tiefen Einblicke. Ich hoffe, ich bin euch mit einigen Fragen nicht zu nahe getreten und dass das alles fein war. Ich danke euch wahnsinnig für eure Zeit und für all die Gedanken. Und ich habe mir hier 4 Notizen gemacht, da muss ich unbedingt nochmal reingucken. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr, sehr viel von der Firmengeschichte und von eurer Vision und von euren Werten. Ich glaube, da konnte man, ohne dass man diese Worte auch direkt bemüht hat, ganz, ganz viel rauslesen und ganz, ganz viel bemerken, dass ihr viele da berührt habt. Und nochmal euch ein ganz tolles Jahr und eine ganz tolle Zeit, ein tolles Jahrzehnt, eine tolle Generation für und mit der Firma Melag für den Dental und den blutigen Gesundheitsmarkt weltweit. Vielen Dank.
Perfekte Abmoderation, Christian. Vielen, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein konnten. Hat Spaß gemacht.
Besten Dank, Christian. Wir sehen uns.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch einen kleinen Sprech bei iTunes oder ein paar Sterne bei Spotify oder iTunes. Das hilft sehr beim Algorithmus. Wenn Fragen sind oder Anmerkungen, gerne immer direkt an mich, henrizi@opti-hc.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.